Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Daniel Eisner. Wir blicken zuerst in die Westschweiz. Im Kanton Freiburg wird geheiratet, was das Zeug hält. Um ganze 30% ist die Zahl der Vermählungen im November und im Dezember angestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Weshalb dieser Ansturm auf die Zivilstandsämter? Urs Gilgen fragte Ron Hochuli vom Westschweizer Fernsehen.
Ganz einfach, weil es ab dem 1. Januar zu einer Gesetzesänderung kommt, was der Nachname der verheirateten Paare betrifft. Der Doppelname, den die verheirateten Frauen seit 15 Jahren tragen dürfen, der wird für die Paare, die ab nächstem Jahr heiraten, nicht mehr möglich sein, zumindest auf offiziellen Papieren. Das heißt, dass das Paar sich einigen muss. Entweder behalten Mann und Frau ihr eigener Name oder dann wählen beide der Name des einen oder des anderen. Und das hat offenbar in einigen wenigen Kantonen und insbesondere in Freiburg dazu geführt, dass sich viele Paare noch husch-husch vor dem 1. Januar das Ja-Wort sprechen wollten, damit die Frau ihr Name behalten darf und zugleich der Name ihres Ehemannes offiziell noch anschließen kann.
Im Kanton Freiburg hat das also eine Welle an Hochzeiten ausgelöst. Wie sieht es denn in den anderen Kantonen der Westschweiz aus? Wird da auch so emsig geheiratet wie im Kanton Freiburg?
Deutlich weniger. In der Watt ging die Zahl gegenüber dem Vorjahr sogar zurück. In Neuenburg und in Genf ist sie nur sehr leicht angestiegen. Bleibt das Wallis, wo es zwar noch keine offiziellen Statistiken gibt, aber wo die Behörden sagen, die Tendenz sei eine ähnliche wie in Freiburg.
Freiburg und Wallis also, wo die Heiratszahlen angestiegen sind. Ist denn der Unmut dort gegen die neue Namensgebung besonders groß?
Unmut ist vielleicht übertrieben, aber ganz klar gibt es viele Stimmen, die das neue Gesetz bedauern. Und die lokalen Behörden stehen auch unter Kritik. Man wirft ihnen vor, nicht genug über die Gesetzesänderung kommuniziert zu haben. Und gemäß Zeitungsberichten gibt es zahlreiche Paare, die nun sagen, ach, hätten wir das gewusst, wären auch wir vor Ende Jahr noch ins Standesamt getreten. Was nun auffällt, es sind die beiden katholischen Kantone in der Westschweiz, die offenbar dem alten Gesetz besonders nachtrauern werden. Doch weshalb das so ist, muss erst noch analysiert und erforscht werden. Momentan gibt es noch keine rationale Erklärung.
Was sagt man denn auf den Zivilstandesämtern im Kanton Freiburg und vielleicht auch im Kanton Wallis? Ist der Ansturm zu bewältigen?
Ja, das scheint zu funktionieren. Immerhin ist man ja im November und Dezember Monate, was das Heiratsgeschäft betrifft, wo normalerweise nicht besonders Hochkonjunktur herrscht. Und wenn die Standesämter etwas gestresst sind, dann können sie sich bestimmt auf eine Verschnaufpause im Frühjahr, im nächsten Frühjahr freuen. Da wird mit größter Wahrscheinlichkeit die Nachfrage sinken im Vergleich mit den vergangenen Jahren.
Wechseln wir in die Stadt Genf. Dort will anscheinend nicht so recht Weihnachtsstimmung aufkommen. Verschiedene Geschäfte haben sich über fehlende Weihnachtsdekoration in den Straßen beklagt. Ron Hochuli, wenn Sie durch Genf gehen, ist die Stimmung in den Straßen tatsächlich so trist?
Ja, sagen wir es so. Besonders weihnächtlich ist sie nicht. Auf den Straßen ist es wie üblich um diese Jahreszeit. Genf war nie besonders bekannt für eine außerordentliche Weihnachtsbestückung. Was aber noch zu einer etwas tristeren Bilanz beiträgt, sind die Schaufenster. Herzlich wenig dekoriert, als ob man hätte sparen wollen. Und in der Stadt gibt es auch wenig Animationen, es gibt wenig Weihnachtsatmosphäre, keinen Samichlaus, dem man begegnet, wie das in anderen Städten passieren kann. Ein winzig kleiner Weihnachtsmarkt, Straßenkonzerte oder Unterhaltung gibt es, wenig bis keine. Und das, sagen die etwas älteren Generationen, kontrastiert schon sehr stark mit der Stimmung, die in Genf noch vor einigen Jahren aufkam bei dieser Jahreszeit.
Warum hat die Stadt Genf denn nicht mehr unternommen, um die Stimmung in den Straßen ein bisschen zu heben, jetzt im Dezember?
Es spielen bestimmt mehrere Faktoren. Das große Ereignis, das in Genf im Dezember stattfindet, ist nicht unbedingt Weihnachten, sondern viel eher die Fête de l'Escalade. Man erinnert sich jeweils am ersten Wochenende im Dezember an die vor über 400 Jahren gewonnene Schlacht gegen die katholischen Angreifer aus Savoyen, Italien und Spanien, die die Stadt nachts heimlich angreifen und erobern wollten. Und das ist in Genf das Highlight im Dezember, wohl das größte Traditionsfest, das es hier überhaupt gibt. Dafür wird auch von der Öffentlichkeit ziemlich investiert. Ob es nun zu einer Konkurrenz kommen könnte zwischen der Escalade und Weihnachten, schwierig zu sagen. Bei den Behörden ist man der Meinung, l'Escalade sei eben ein rein traditionelles und historisches Fest, wobei die Adventszeit zu einer kommerziellen Angelegenheit geworden wäre, sprich die Verantwortung wäre auch bei den Geschäften.
Stichwort Geschäfte, Sie haben ja gesagt, dass auch in den Schaufenstern nicht sehr viel Weihnachtliches zu sehen ist. Warum tun die Geschäfte dann nicht mehr, um die Stimmung zu fördern?
Ja, das ist so. Die Geschäfte haben dieses Jahr extrem wenig getan. Viele Verkäufer, vor allem von internationalen Ketten, beklagen sich auch, sie könnten eben nicht selbst entscheiden. Man arbeite halt nur in einer Filiale von einer Marke, die in der deutschen Schweiz Paris, London oder Rom ihren Sitz hat, und dort werde bestimmt, was man tun soll. Und dieses Jahr sei die Strategie eben nicht in erster Linie auf Weihnachten gerichtet, sondern auf den Ausverkauf, der in Genf so früh begonnen hat wie noch nie.
Kommen wir zum Schluss noch zu einem Thema aus den Medien. Diese Woche ist nämlich bekannt geworden, dass der legendäre Karikaturist Remix die Wochenzeitung Lepto verlässt und zur Konkurrenz wechselt zu Le Matin Dimanche. Remix hat das Gesicht von Lepto lange Jahre mitgeprägt. Warum geht er nun?
Er ist 54 und habe realisiert, sagte er diese Woche, dass er noch 11 Weihnachtskarten zeichnen müsse, bis er pensioniert wird. Und das sei zugleich viel und auch wenig. In anderen Worten, sei es für ihn der letzte Moment, um noch einen Wechsel zu tätigen, nochmals was anderes auszuprobieren. Er werde selbstverständlich nicht anders zeichnen und auch seinen Humor werde sich kaum verändern, doch das Format will er wechseln. Bei Lepto hatte er ja wöchentlich eine ganze Seite mit 4 bis 6 Strips, doch ab dem Frühling will er sich etwas Neues einfallen lassen und da warten die Leser natürlich gespannt.
Was verliert er nun Lepto, wenn der Karikaturist Remix die Zeitung verlässt?
Ja, bei Lepto ist Remix bestimmt wichtiger als jeder einzelne Journalist. Er ist seit Jahren ganz klar zum Aushängeschild des Wochenmagazins geworden. Und auch Leute, die die Zeitschrift nicht unbedingt kaufen oder abonnieren, gehen dann aufs Internet oder stürzen sich auf Lepto-Exemplare in einem Café, um diese Zeichnungen eben zu sehen. Alain Janet, der Chefredaktor von Lepto, hat diese Woche gesagt, der Verlust wird nicht einfach zu verdauen für die Zeitung, editorial gesehen, aber auch was das Marketing betrifft. Remix ist in den Augen des Publikums der große Star der Zeitschrift, das Aushängeschild per se, wie das Chabat bei Le Temps, Alex bei La Liberté oder eben Bürki bei 24 Heures auch sind.
Und warum ist das so? Warum sind die Karikaturisten so wichtig für die Zeitungen?
Eine vielleicht banale Antwort, die aber einen Chefredaktor diese Woche gegeben hat, ist ganz einfach, weil sie eben gut sind. Und sie werden auch so vermarktet. Sie zeichnen auf der ersten Seite, werden auch vom Fernseher eingestellt, verkaufen ihre Zeichnungen an ausländische Zeitschriften. Die Comics- und Karikaturistenkultur wurde vor Jahrzehnten aus Frankreich und Belgien importiert und mittlerweile ist sie hierzulande so lebendig wie wohl kaum anderswo. Auch mit einem jährlichen Zeitungskarikaturisten-Festival, das in der Westschweiz stattfindet. Die meisten von ihnen geben Ende Jahr auch ein Buch hinaus mit einem Jahresrückblick ihrer Zeichnungen und diese verkaufen sich vor Weihnachten wie warme Weckli.
Kommen wir nochmal zurück zu Remix, der nun also die Zeitung wechselt. Er ist ja einer der ganz großen und bekannten Figuren unter den Westschweizer Karikaturisten. Was weiß man über ihn? Was ist er für eine Persönlichkeit?
Er ist zugleich eine charismatische Persönlichkeit und eine zurückhaltende. Er arbeitet seit den 80er Jahren als Künstler, seit 15 Jahren bei Lepto und wie gesagt, er ist zum lokalen Star geworden. Er zählt zur lokalen Prominenz und doch mag er es zwar, wenn seine Zeichnungen im Rampenlicht stehen, doch er selbst meidet große Auftritte. Er mag es ruhig, deshalb war er auch während über 10 Jahren Wächter der Kathedrale von Lausanne, der jede Stunde von oben auf dem Turm die Uhrzeit ansagt. Was seine Zeichnungen betrifft, ist er jedoch immer wieder sehr überraschend. Er provoziert zum Teil knallhart. Mixe Römix ist eine etwas kontrastierte Persönlichkeit. Er lässt seine Zeichnungen sprechen und ist ansonsten eher der ruhige Typ.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Ron Hochuli. Er ist Journalist beim Westschweizer Fernsehen.
DSV 4 News. Die Woche in Tessin.
Am Strafgericht Lugano hat diese Woche ein Prozess stattgefunden, der im Tessin für einiges Aufsehen gesorgt hat. Vor Gericht stand ein 51-jähriger Deutscher, der einen Mord begangen haben soll. Unser Mitarbeiter Gerhard Lob hat den Prozess mitverfolgt. Urs Gilgen fragte ihn, was denn das Besondere sei an diesem Fall.
Die Tat hat vor 2 Jahren, nämlich im November 2010, das Tessin erschüttert. Und die Emotionen gehen natürlich auch jetzt hoch. Damals wurde ein 40-jähriger Angestellter einer Großbank in Lugano in seiner Wohnung tot aufgefunden und er war mit nicht weniger als 20 Messerstichen umgebracht worden. Der Täter, ein 51-jähriger Deutscher, der schon lange im Tessin wohnt, muss sich für genau diese Tat jetzt vor dem Strafgericht verantworten. Er hat die Tat im Übrigen gestanden, insofern kann man von Täter sprechen. Nur anfänglich hat er dies bestritten, aber natürlich geht es jetzt auch um die ganze Rekonstruktion dieses Falles.
Was weiß man denn über die Motive, die zu dieser Tat geführt haben?
Nun, es handelt sich sehr wahrscheinlich um ein Beziehungsdelikt. Die beiden Männer sind homosexuell und offenbar wollte der Banker, also der Jüngere, keine Beziehung mit dem Deutschen eingehen, obwohl der sehr lange geworben und sich darum bemüht hatte. Der Staatsanwalt aber ist nicht ganz so davon überzeugt, dass es sich um einen reinen Beziehungsdelikt handelt. Er spricht auch von Schulden, die der ältere Deutsche gehabt habe bei dem Banker und die er offenbar auf diese Weise aus dem Weg räumen wollte.
Ein Beziehungsdelikt, sagen Sie, aber was war es denn ganz konkret, was zu dieser Tat geführt hat?
Ja, ganz konkret ist das natürlich dann vor Gericht besprochen worden und ja, da kann man schon manchmal Gänsehaut bekommen, wenn solche Fälle dann doch sehr, sehr nah geschildert werden. Und zwar hat der Täter beschrieben, dass er immer wieder an diesem Abend, als das geschehen war, vor 2 Jahren, erstmal im Ausgang war, sie waren essen und dann kam sie zurück in die Wohnung und er habe ihm immer wieder gesagt, willst du jetzt, ich brauche eine Antwort auf meine Frage, ob du mit mir sein willst. Und offenbar hat irgendwann dann der andere, eben der Banker, gesagt, nein, mit so einem alten Idioten wie mit dir will ich nichts zu tun haben. Und das offenbar war der Satz, der alles ausgelöst hat. Er hat dann im Affekt, wie er selber sagt, ein Messer genommen und seinen Freund in diesem Moment umgebracht. Das war wirklich dann der Auslöser. Und als er diese Geschichte vor Gericht erzählte, brach er natürlich dann auch in Tränen raus. Die Emotionen haben ihn da überwältigt.
Wie viele Jahre Gefängnis drohen dem Täter nun?
So, das Urteil wird erst in der nächsten Woche bekannt gegeben, aber dem Täter drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Vor allen Dingen wird aber die Frage sein, handelt es sich eben um Mord? Wurde diese Tat in gewisser Weise vorher geplant und ausgeführt oder handelt es sich nur in Anführungsstrichen um einen Totschlag, der im Affekt begangen wurde? Da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Eine wichtige Rolle spielen schließlich auch die psychiatrischen Gutachten, die immerhin in einer Anzahl von 3 vorhanden sind, also von der Staatsanwaltschaft, auch vom Gericht und von der privaten Klägerschaft. Da gehen die Meinungen auseinander. Von Seiten der privaten Klägerschaft geht man davon aus, dass er voll zurechnungsfähig war. Die anderen gehen von einer mittleren oder leichten eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Urteil ausgehen? Dafür müssen wir uns gedulden bis in die nächste Woche.
Wir kommen zu einem ganz anderen Thema, Gerhard Lob. Die Inbetriebnahme des neuen Gotthard-Basistunnels, die rückt immer näher. Diese Woche hat man sich nun im nördlichen Tessin mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn der Tunnel Ende 2016 in Betrieb genommen wird. Dazu fand eine Tagung statt. Sie waren dabei. Was war das Ergebnis dieser Tagung?
Nun, ich persönlich fand am eindrücklichsten das Votum des Gemeindepräsidenten von Biascar, Jean-François Dominé. Der neue Gotthardtunnel kommt ja, wenn man so will, direkt vor den Türen Biascars aus der Erde. Die beiden Tunnellöcher, die Einfahrt oder Ausfahrt, je nachdem, befindet sich in Bodio, also nur wenige Schritte von Biascar weg. Doch Biascar ist nun ein Ort, so hat er gesagt, der von Alptransit keinerlei Vorteile haben wird. Und er verwies auf eine andere Studie, die auch das schon eruiert hat. Denn es werden vor allen Dingen die Zentren, also sprich Bellinzona, Lugano und Locarno sein, die Nutznießer dieses großen Bauwerks sein werden. Und so klagte er, für die Täler wird das gar nichts bringen. Aber natürlich haben sie die ganzen Infrastrukturen und auch dort Boden bereitgestellt. Und da hört man doch eine gewisse Bitterkeit heraus.
Keine Vorteile für die Gemeinde Biascar aus Alptransit. Welche Schlussfolgerungen hat der Gemeindepräsident daraus gezogen?
Ja, er sprach von einem Marshallplan, also ein Begriff, den man ja vom Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg kennt. Der Kanton müsse, so sagte Dominé, jetzt wirklich mal einen umfangreichen Plan entwickeln und präsentieren, damit die Leventina, also das nördliche Tessin, eine Zukunft habe. Und er erinnerte im Übrigen an zwei einschneidende Events für die Leventina im 20. Jahrhunderts. Zum einen der Autobahnbau, der praktisch das ganze Geschäft mit dem Transitverkehr zum Erlöschen brachte, denn der Transitverkehr rollt nur noch durch die Leventina, praktisch niemand hält mehr. Und dann die immer noch traumatische Schließung, muss man sagen, Ende der 90er Jahre des Stahlwerks Monteforno. Hunderte von Arbeitsplätzen gingen verloren. Also die beiden Events lasten immer noch schwer auf dem Tal. Und da ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn man feststellt, aha, auch Alptransit, wo so viele Hoffnungen dran hängen, wird unseren Tälern nichts bringen. Ja, vielleicht sogar die Situation verschärfen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Leventina ist da nicht ganz alleine. Man kennt diese Situation auch aus dem Uri, wo die Situation vielleicht sogar noch gravierender ist. Denn dort wird ja nicht mal eine Haltestelle sein im ganzen Kanton Uri. Und Alptransit führt ja wirklich durch den ganzen Kanton.
Aber nochmals zurück zur Leventina. Ist denn die Situation dort tatsächlich so dramatisch?
Ich finde schon. Und ich empfehle jedem, der es nicht glaubt, mal durch die Dörfer wie Ambri oder Piotta zu fahren in der oberen Leventina und möglichst dann, wenn vielleicht nicht der Eishockeyclub Ambri Piotta spielt, zu dem dann Tausende von Fans kommen. Die Situation ist doch einigermaßen trostlos. Viele Häuser stehen leer, Affittersi, also Angebote zur Vermietung allenthalben. Und manchmal, man muss es sagen, sieht es auch etwas verwahrlost aus. Selbst Faido, die größte Talgemeinde, ist eigentlich kein sehr lebendiger Ort mehr. Man hat überall ein bisschen den Eindruck des Stillstands, vielleicht sogar einer Rückwärtsentwicklung. Und ich verstehe, dass ein Gemeindepräsident wie derjenige von Biascar meint, irgendetwas müsste mal passieren.
Wechseln wir das Thema. Kommen wir zum Steuerabkommen mit Deutschland. Das war nördlich der Alpen diese Woche eines der großen Themen. Und das war es bestimmt auch im Tessin. Gerhard Lob, wie hat man dieses Thema im Tessin wahrgenommen?
Natürlich war es auch hier ein Thema, aber die Optik ist vielleicht nochmal ein wenig anders, denn man schaut das Abkommen mit Deutschland insbesondere aus einer Perspektive an, die wiederum nach Italien geht. Denn auch mit Italien wird ja über ein ähnliches Steuerabkommen verhandelt und man war eigentlich guter Dinge, dass man dort etwas erreichen kann, aber jetzt ist natürlich die Frustration groß und die Hoffnung, dass noch vor Weihnachten ein solches Abkommen mit Rom paraffiert wird, sind wirklich dahin geschwunden. Insofern war die Absage an das Steuerabkommen durch Deutschland ein Signal in Richtung Süden.
Und die politischen Wirren in Italien, die dürften ebenfalls wenig hilfreich sein für ein solches Abkommen.
Keineswegs, das hat sich jetzt praktisch überlappt, kann man sagen. Seit einer Woche ist ja die Berlusconi-Rückkehr ein großes Thema für Italien und im Reflex auch für die Beziehungen mit der Schweiz, muss man sagen. Und die Regierung Monti wollte ja dieses Steuerabkommen mit der Schweiz, das für das Tessin ja sehr, sehr wichtig ist, eigentlich noch unterzeichnen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Aber dazu wird es sehr wahrscheinlich nicht kommen. Und ob die neue Regierung überhaupt dann ein solches Abkommen wieder will, unter welchen Vorzeichen, das steht noch dahin. Ich staunte, dass beispielsweise der Corriere del Ticino diese Woche gleichwohl sagte, das Rubik-Abkommen sei nicht gestorben. Ich habe da doch recht viel Zweckoptimismus herausgehört.
Gerhard Lob, sprechen wir zum Schluss noch über das Tessiner Kantonsbudget für das Jahr 2013. Dieses Budget sorgt ja seit Wochen für hitzige Diskussionen im Tessin und hat sogar einen Streik der Kantonsangestellten ausgelöst. Grund ist, dass das Budget ein Defizit von fast 200 Millionen Franken vorsieht. Nun, ab Montag wird das Budget im Grossen Rat beraten. Was ist da zu erwarten, Gerhard Lob?
Das ist interessant. Wir wissen es nicht ganz genau, denn die Situation ist wirklich kompliziert. Man hat ja 4 Berichte aus der vorbereitenden Geschäfts- und Finanzprüfungskommission vorgelegt. Ich gehe aber davon aus, dass die Debatte und damit die Verabschiedung des Budgets ins nächste Jahr verschoben wird. Man wird also einem Antrag wohl der FDP und Lega folgen, dieses Traktandum zu verschieben im Januar und somit dem Staatsrat Zeit zu geben, neue Sparmöglichkeiten einzubauen. Die CVP hat ihrerseits gefordert, eine Diskussion zu machen zum Budget und dann nachher das Budget abzulehnen. Dieses Vorgehen wird offenbar von der Mehrheit nicht geteilt. Insofern ist es wahrscheinlicher, dass es gar keine große Diskussion jetzt mehr im Dezember im Plenum geben wird, aber dann die Sache verschoben ist in den Januar.
Das war jetzt der Wochenausblick, Gerhard Lob. Wenn wir noch einmal zurückblicken auf die vergangene Woche, haben Sie noch eine Kuriosität aus dem Tessin für uns?
Ja, ich habe eine Kuriosität gefunden und mich persönlich hat es beeindruckt, weil nämlich die Tessiner Tageszeitung Giornale del Popolo dem twitternden Papst sehr viel Platz eingeräumt hat. Zwar ist es eine katholische Tageszeitung, insofern überrascht es nicht ganz, aber in dieser Form doch, denn das Giornale del Popolo brachte auf der Frontseite, also als absoluten Zeitungsaufmacher, die Nachricht, dass der Papst nun über Twitter kommuniziert und bereits 1 Million Followers hat. Und dann hat die Zeitung eben die ersten 3 Botschaften über Twitter vollständig abgedruckt auf Papier.
Informationen von unserem Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.